Heute im Nerdcafé zu Gast ist mal wieder Michael Kornmann. Und mit Michael habe ich heute gesprochen über unsere jeweiligen digitalen Tools, über unseren Tool-Stack, bisschen über Datenschutz, bisschen über Linux, bisschen über Nextcloud, über kollaborative Tools, über KI und Trends, über Open Source, über Abos und Premium-Modelle und ganz viel über Quatsch, ehrlich gesagt. Denn auch diese Episode wurde im Dezember aufgenommen. Es war so Jahresfinalstimmung. Alles war ein bisschen überdreht. Und ich glaube, das hört man uns auch an. Ich wünsche dir trotzdem oder gerade deswegen ganz viel Spaß mit dieser Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute im Nerdcafé zu Gast ist Michael Kornmann. Es wird schon langsam hier zum Brauch, glaube ich, ab dem dritten Mal wahrscheinlich erst. Aber egal, heute ist er wieder da. Michael und Michael und ich kennen uns von einem Netzwerk, das es schon gar nicht mehr gibt. Aber uns gibt es weiterhin. Okay, heute ist Quatschtag. Anfangs war das sehr virtuell. Mittlerweile haben wir uns aber auch schon mehrmals getroffen, immer in Hamburg. Michael, ich warte auf eine Gegeneinladung von dir. Und haben auch zusammen schon gearbeitet. Michael hat Datenschutzerklärungsseiten für mich und meine Kundinnen gemacht. Außerdem ist er der Inhaber der QS Kornmann. Und heute sprechen wir ein bisschen über Datenschutz, aber auch über Tools, welche Tools wir EinsteigerInnen in der Freiberuflichkeit empfehlen, welche sind vielleicht sogar datenschutzkonform, um das so schön zu verbinden, und einfach unsere Tool-Stacks, würde ich sagen. Und es ist eine lockere Folge, es ist Jahresende, wenn wir aufnehmen, also alles ein bisschen entspannt heute, Michael. Schön, dass du da bist.
Ja, super, freue mich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich würde sagen, ja, beim nächsten Mal gebe ich einen aus, und natürlich, Johannes, bist du in Hessen, in Wetzlar gerne gesehen, auf einen schönen Apfelwein, ein bisschen Handkäse,
Appleboy
und ein wenig hessische Kultur. Komm gerne vorbei.
Ja, das mache ich sehr gern. Ja, wann hast du Zeit?
Wann immer du hast. Also da würde ich mich sogar richten. Also das ist natürlich, wenn dein Stargast, wie der Johannes, sich bei mir anmeldet, da würde ich mir doch Zeit einräumen.
Wie sieht's aus am Samstag?
Ja, Samstag ist blöd, da bin ich in Hamburg, da bist du aber leider nicht. Heute gibt es eine Quatschfolge, ich merke es schon.
Heute gibt es eine Quatschfolge. Lass uns mit dem Song starten. Es gibt ja immer diese schöne Nerds and Coffee Playlist, wo jeder Experte, jede Expertin ein Lied reinlegen darf. Ich habe heute eins, das passt in die Quatsch, in die Quatscherei gut rein. Welches hast du denn?
Boah, wir hatten das letzte Mal eine Sonderschule, da fahre ich jetzt übrigens auf ein Konzert nach Hamburg am Samstag, nur dass wir das kurz rund kriegen. Ich würde sagen, wenn wir Quatsch machen, nehmen wir die Dropkick Murphys, das passt immer ganz gut rein, und wir nehmen Rose Tattoo, das läuft ganz gut, das ist ein schönes Lied zum Joggen.
Ich habe vor einiger Zeit ich war früher bei Google Music, die Älteren werden es noch kennen, das wurde dann zu YouTube Music. Aber ich bin dann zu Spotify gegangen und bin da jetzt auch seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren. Und Spotify bietet jetzt die Möglichkeit, alte Playlists zu importieren. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich guck mal, was da noch so geht, und habe meine uralte Google Music Playlist importiert und habe da einen Song gefunden, den möchte ich drauflegen. Der ist von Princess Crocodile, Gry FM Einheit, beziehungsweise andersrum. Die Band heißt Gry FM Einheit. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Und der Song heißt Princess Crocodile, und der ist sehr speziell und sehr lustig, und der kommt jetzt in die Liste rein.
Ja, cool. Ja, du hast immer so Titel. Ich kann mich dran erinnern, beim letzten Mal hattest du auch sowas. Ich war gerade am Überlegen, meine Playlist zu dieser Zeit liegt noch auf irgendeiner Festplatte im Keller wahrscheinlich. Ich komme noch aus der Napster-Zeit und aus Pirate Bay und wieder, Konntest du Pirate Bay auch Musik? Weiß ich gar nicht.
Pirate Bay und Napster sagt mir überhaupt gar nichts.
Ich rede mich gerade, was das ist. Du bist, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, bevor es losgeht. Also ich bin tatsächlich mit Apple Music erst eingestiegen. Vor 8, 9 Jahren oder so und habe davor noch alles auf Festplatte gehabt.
Alles auf VHS-Video gekauft.
Ja.
Ja, cool. Digitale Tools ist so ein bisschen das seriöse Thema. Mhm. Was sind denn die drei Tools, die du heute am häufigsten benutzt?
Okay. Was ich heute am häufigsten benutze, drei Tools. Das erste, was ich habe, ganz klassisch eine Nextcloud. Das ist echt mein Daily-Use-Kram. Mhm. Kann man ja noch mit ins Detail gehen. Das nutze ich jeden Tag. Dann muss ich dadurch, dass ich viel Business mache, ist, ich habe Teams regelmäßig im Einsatz.
Auch das da können wir leid.
Gerne nochmal drüber reden. Ja. Ja, können wir gleich nochmal drüber vergehen. Und das Dritte ist, dass ich habe Riverside für meine Podcasts. Ich habe immer noch zwei Podcasts, habe das jetzt hier auch. Das heißt, dass ich als Daily User so Riverside inzwischen so für meine Heimat, für Aufzeichnungen gefunden habe. Geht auch ganz gut für so kleine Erklärvideos machen, Bildschirme einblenden, Mauszeigerfunktionen und kannst dich selbst ein bisschen klein oben noch mit dazu machen. Das heißt, Riverside ist so mein drittes Daily-Use-Tool inzwischen geworden.
Okay.
Das ist so das. Bei dir habe ich gehört oder gesehen bei LinkedIn, du bist gerade auf dem Linux-Trip, oder?
Ja, also ich bin auch, Nextcloud ist auch das Tool, was ich sehr oft und eigentlich jeden Tag benutze, weil ich da auch, also da liegen meine eigenen Daten drin, meine Handysynchronisierung von der Handykamera, meine Assistenz und ein paar freie Mitarbeitenden haben da Zugriff, wo man sich so austauscht. Also es ist alles in der eigenen Nextcloud. Genau wie du sagst, ich bin gerade dran, digital souveräner zu werden und habe da mein Windows gegen Linux getauscht. Mhm. Und ich habe erst, dachte ich mir, ich mache mal so ein halbes Jahr Testphase, aber es hat so gut funktioniert, nach 2 Wochen schon, dass ich jetzt auf meinem Laptop und auf meinem Arbeitsrechner Ubuntu habe als System.
Okay.
Ja. Auf dem Laptop ist zwar noch ein Windows drauf für alle Fälle, aber das habe ich schon seitdem ich Linux dann habe, nicht mehr gestartet. Und es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an, weil ich weiß, ich bin nicht mehr so abhängig von Microsoft und irgendwelchen Clouds und so. Ja. Fühlt sich gut an. Riverside habe ich auch, ist auch ein Tool, was ich oft nutze. Und da bin ich noch am gucken, was so eine Alternative wäre. Und für meine Schulungen, für WordPress-Kurse und so, ist Zoom noch das hauptsächlich genutzte Tool.
Okay.
Das gibt es auch für Linux, aber es bleibt ja trotzdem Zoom. Ja. Und da bin ich am Überlegen, ob ich auf Jitsi wechsle, aber da muss ich doch ein bisschen experimentieren.
Ja, wobei du mir mit Zoom mehr leid tust, wie ich mir mit Microsoft leid tue. Aber du hast eben was gesagt, dass du dich so wohlfühlst mit Linux. Und ich habe sowas ganz Ähnliches gehabt, wenn wir so ein bisschen in die Tools reingehen und gucken uns das an. Meine erste Frage an dich wäre, hast du die Nextcloud bei dir auf einer eigenen NAS liegen oder lässt du die hosten an irgendeiner Stelle?
Also ich habe zwei. Eine liegt bei mir hier im Büro auf einem Raspi. Mhm. Also wirklich total lokal. Mhm. Und die andere liegt bei Hetzner.
Ja.
Klar, da bin ich auch irgendwie abhängig, aber da meine ich zumindest zu wissen, dass es da DSGVO-konform in Deutschland gehostet ist. Kann man ja aussuchen bei Hetzner, wo die Server sind. Ich vertraue denen auch, ehrlich gesagt.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich habe es auch bei Hetzner, in der Tat, weil ich finde, dass ein großer Provider wie Hetzner es garantiert sicherer hosten kann, wie ich bei mir im Büro auf einer NAS, wo ich irgendwelche Ports aufmache, um dann von außen zugreifen zu können. Weil
kurz zur Anmerkung, dieser auf meinem Raspi,
ja.
Da greife ich gar nicht von außen zu.
Genau.
Der ist auch zu, der ist nur für meinen lokalen, ist einfach wie eine externe Festplatte im Prinzip.
Genau. Das habe ich auch. Da habe ich eine NAS. Synology ganz klassisch oder kannst auch Uqueen inzwischen ganz gut kaufen. Da habe ich auch eine NAS, so ein Datengrab. Aber was ich halt eben durch für eine Nextcloud, mein Anspruch an eine Cloud ist halt einfach auch an der Nextcloud war, ich will halt mobil arbeiten können und will halt von jeder Zeit meine Synchronisation auf meine Daten und in meine Nextcloud haben. Und von daher war für mich der logische Schritt, ich gehe zu einem Provider, sprich ich habe meine Heimat bei Hetzner gefunden. Und jetzt komme ich zum Thema, ich entdecke immer mehr Möglichkeiten. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe das Ding jetzt seit einem Dreivierteljahr oder was laufen. Ich habe am Anfang gesagt, komm, wenigstens eine Alternative zu Microsoft OneDrive SharePoint, weil ich auch versuche, so ein bisschen autarker zu werden. Nicht unbedingt, weil ich es muss, sondern weil ich auch so ein bisschen Bock habe, weil mir Spaß macht, weil ich cool finde, mit Alternativen zu spielen. Und ich habe jetzt lange, lange Zeit noch als Tool noch Jira eingesetzt. Kennst du Jira? Jira als Ticketsystem. Und da war ich jetzt auch ewig am Suchen und Überlegen, wie ich Jira ersetzen kann. Und ich habe, Hamburg war eine Alternative, die mit A anfängt und mit Work aufhört. Nenne aber jetzt keinen Namen. Und da habe ich auch mal mit rumgespielt. Stackfield war eine Alternative, womit man arbeiten konnte. Und ich habe am Ende vom Tag gesagt, gibt es denn nichts, was Nextcloud hat? Irgendwie aus irgendeinem Teil. Und Nextcloud hat ein Tool, das nennt sich DECK. Und das ist eine super geile oder eine super simple, aber super effektive Möglichkeit, über ein Kanban-Board und über Aufgaben auch dir im Team zuzuteilen. Und da habe ich so den gleichen Effekt gehabt, wie du den eben erzählt hast, dass du dich in deinem Linux so wohlfühlst. Ich fühle mich in dem System super wohl, weil es super schlank ist. Es ist nicht überladen, es geht schnell, es synchronisiert sich einfach mit meinen Arbeitskolleginnen durch. Es ist ein super Tool. Ich bin super happy, das jetzt hier vor, ich glaube, 6 oder 8 Wochen erst gefunden zu haben. Ich möchte nicht mehr zurück.
Ja, hättest du mal gefragt. Ich kenne DECK schon lange. Ja. Nutzt es auch hier. Auch das kann man auch tatsächlich kollaborativ nutzen.
Ja.
Und das noch coolere ist, vielleicht hast du das noch nicht gesehen, die Nextcloud Rubriken werden auch als Kalender, kann man die auch in sein, also wenn man Kalender auch hat in der Nextcloud, kann man die auch anzeigen und eben auch in Thunderbird oder so zum Beispiel im Kalender anzeigen. Das finde ich sehr cool.
Ja, Thunderbird bin ich jetzt kein Freund von. Ich habe Outlook tatsächlich jetzt auch ersetzt vor einem halben Jahr. Ich versuche mich da so ein Stück weit von Microsoft zu lösen. Und Outlook habe ich ersetzt durch eine andere Drittanbieter-Software für einen Mac. Das funktioniert auch richtig gut, bin ich auch richtig happy. Also das funktioniert alles, aber die Kalenderintegration von Nextcloud, so weit bin ich noch nicht. Ich habe das im Moment noch alles bei meinem E-Mail-Provider liegen.
Das war noch am Anfang sehr, sagen wir mal, experimentell. Mhm. Das funktioniert aber mittlerweile echt richtig gut mit den Kalendern. Ich hab ja ein Android-Handy, da kann ich die synchronisieren in mein Thunderbird. In Ubuntu kann ich sie auch direkt synchronisieren, also direkt im Betriebssystem. Mhm. Und überall funktioniert alles. Das Einzige, was noch nicht so richtig geht, leider sind wiederholende Aufgaben.
Okay.
Damit kommt Nextcloud oder Thunderbird oder irgendwer von den Beteiligten nicht so richtig klar, leider.
Damit kommt DECK auch nicht klar.
Ja, das ist ein bisschen schade. Und was ich vermisse bei Hetzner ist quasi das Office. Das ging mal.
Okay.
Aber ich kann jetzt nicht mehr im Browser Word-Dokumente schreiben.
Okay.
Das braucht irgendwie so ein externes, also ich muss das extern hosten und verknüpfen, aber das hat Hetzner leider gerade nicht, bietet es gerade nicht an. Mhm. Das kann aber die Telekom Cloud, die teste ich auch gerade. Die haben auch eine Nextcloud für paar Euros im Monat und die haben das Collabora Office mit drin.
Okay.
Da kannst aber du auch wieder.
Aber willst du Office-Dokumente, ist ein tolles Thema, willst du Office-Dokumente im Browser bearbeiten? Also ich habe das Microsoft Word und Excel Online, das ist eine Katastrophe. Das funktioniert genau dann nicht, wenn du irgendwelche Funktionen brauchst. Und ich bin da echt noch, nenn mich oldschool, aber ich finde es halt echt noch sinnvoll, ein Word, also eine Text- und eine Tabellenverarbeitung, wegen mir auch ein PowerPoint oder eine Alternative lokal auf dem Rechner liegen zu haben.
Ja, Michael, bist du oldschool, würde ich sagen.
Da bin ich echt oldschool, ja.
Nee, aber geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich schreibe ganz viel in lokal. Ich habe für meine Notizen ein Programm, das heißt Zettler. Mhm. Kennst du das?
Nee, sagt mir gar nichts.
Es ist im Prinzip Markdown.
Ja.
Nee, damit kann ich, das passt zu mir als Nerd, da kann ich schön rumschreiben. Da mache ich auch die Podcast-Notizen, die Episoden und meine To-Dos und so. Und das sind dann am Ende alles einzelne Dateien,
ja,
die wiederum in der Nextcloud liegen und somit wiederum auf alle meine Geräte synchronisiert werden.
Ja.
Und das finde ich ziemlich cool für mich. Das ist vielleicht nicht so schick und nicht so fancy, aber ich finde es geil.
Ja, da bin ich inzwischen, dadurch, dass ich auf Mac bin, da bin ich voll bei Apple Notizen gelandet. Ich habe vorher mit Ulysses gearbeitet als Markdown. Markdown ist genau mein Thema, weil ich mag das. Das ist, lenkt nicht ab, du kannst halt einfach schreiben. Und bin tatsächlich bei Apple Notizen gelandet und habe mich die ganze Zeit geärgert, dass es bei Apple Notizen keine Markdown-Funktionalität gibt. Das heißt, dass du einfach Markdown nicht direkt in Notizen schreiben kannst, aber da gibt es ein kostenloses Add-on, das ist Pronotes. Und mit Pronotes kriegst du eben die Markdown-Funktionalität in Apple Notizen rein. Mhm. Und mein Notizen ist inzwischen echt aufgeblasen. Da liegt echt vieles. Da liegt genau das, was du auch sagst. So Skripte für Podcasts, da liegen irgendwelche Kunden-Meeting-Minutes drin, Dinge, über die wir gesprochen haben. Da kannst du mal ein Bild mit dazulegen. Also da bin ich ziemlich tief im Apple-Kosmos drin und versuche das darüber abzubilden.
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der ersten Episode, ne, mit der Apple Cloud und wie die so datenschutzkonform nutzbar ist.
Ja, das geht ganz gut.
Funktioniert gut?
Ja, funktioniert noch nach wie vor ganz gut. Kannst du verschlüsseln. Und geht natürlich. Verschlüsselung ist halt alles so ein Hype-Thema. Das ist wie so das Hype-Thema, das überall jetzt jeder draufschreibt, ist KI drin. Mhm. Das wird auch so inflationär benutzt. Aber bei Apple ist es wirklich so, dass der Großteil von den Sachen einfach wirklich da verschlüsselt liegt. Und gerade Notizen ist ein Thema, was die echt so zumachen, dass du dir da keine Gedanken machen musst. Das ist halt witzig.
Und das ist so ein Thema, das mich gerade getriggert, wie man so sagt. Dieser KI-Hype, ne? Überall, ja. Jede Woche ist alles super geil und mega krass neu und alles andere ist plötzlich super scheiße geworden. Einmal ist OpenAI vorne, dann Google, Gemini, dann wieder Perplexity. Die wechseln sich ja irgendwie so ab jede Woche.
Mhm.
Finde ich super anstrengend. Und jetzt zum Beispiel Riverside hat so viel, bietet mir so viel Zeug an, was, wenn ich das brauche, super cool ist. Aber ich mache ja einen Audio-Podcast. Ja. Das heißt, ich brauche die ganzen Videodinger schon mal gar nicht und kriege trotzdem immer, wenn ich auf Stopp drücke, dann hier, willst du jetzt das Snippet hier oder willst du noch dies, willst du noch das? Das ganze Fenster, der ganze Bildschirm ist dann voller irgendwelcher Angebote, mit KI, wo ich das Abo upgraden muss und so. Mhm. Finde ich super anstrengend gerade.
Das wird im Moment so inflationär benutzt. Das ist so kompliziert, da auch noch rauszufiltern, was jetzt wirklich da. Früher war es irgendein Logarithmus, früher war es halt irgendeine Funktion. Inzwischen ist ja jede Formel, die in Excel drin steht, auf einmal KI. Also verstehst du, was ich meine? Das ist für mich, ich finde es auch super anstrengend.
Moin aus dem Schnitt und ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutzt doch gerne die Chance und lass mir ein Abo da. Wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter, das würde mich sehr freuen. Und würde noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, WordPress zu verstehen. Jetzt aber weiter mit der Episode.
Ich bin inzwischen bei Claude gelandet, in der Tat. Ich bin von ChatGPT rüber zu Claude AI gegangen, habe auch ein bisschen mit Perplexity rumgespielt und bin im Moment ganz happy mit Claude, weil es für das, was ich tue, Nerd, Dokumente schreiben und nicht kreativ sein, sondern eher auf verlässliche Daten basierend arbeiten, habe ich entdeckt für mich, dass das wesentlich präziser arbeitet wie ChatGPT. Wir haben ChatGPT noch im Einsatz im Marketing, da will ich einfach ein bisschen Kreativität haben, da muss es ein bisschen fancy sein. Das heißt, da haben wir so zwei inzwischen im Weg, aber ich für mich tägliche Arbeiten bin ich bei Claude gelandet.
Ich habe letztens mal aus Spaß Perplexity und ChatGPT gefragt, ob sie einen guten WordPress-Podcast kennen.
Okay.
Ja, rate mal.
Haben sie beide direkt dich gefunden?
Ja.
Ah, super. Dann sind die Tools auf jeden Fall brauchbar.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wieso. Weil ich ich prüfe es auch nicht täglich, aber so, ich gucke ab und zu rein, ob es noch so ist natürlich, weil es ändert sich ja jeden Tag. Und ich habe keine super krassen KI-Hacks oder so benutzt. Ich habe die Website neu gemacht zur 100. Episode mit einem Blog-Theme. Und die Sonja pflegt mir mittlerweile auch die ganzen Transkripte in den Blogbeitrag rein. Das hilft wahrscheinlich, aber ich habe nicht so bewusst was ganz Spezielles gemacht dafür.
Okay, ja, das ist ja dann cool, wenn es trotzdem kommt. Ja, das ist ja wahrscheinlich, je nachdem, wie die Crawler drüber laufen. Aber was bei dir ja ist, wenn eine Such- oder eine Webseite ja vernünftig indizierbar ist, dann ist das ja deine. Von der Technik und von der Aufmachung her. Und von daher gehen die durch, sehen die Inhalte und dann hast du gewonnen.
Ja, das freut mich, dass du das so siehst. Also die Nordcafé-Website ist auch wirklich mittlerweile ganz gut mit SEO. Ich selber und meine eigene, da ist auch Ausbaufähigkeit. Da ist noch Luft, was SEO angeht.
Aber schön ist das Reden. Ist denn muss denn eine Webseite SEO optimiert sein, um auch von einem Sprachmodell, also sprich von einer ChatGPT oder von was auch immer, so indiziert und gesucht zu werden, dass das funktioniert? Also hängt das direkt zusammen?
Also mit Geo nennt man das ja, da gibt es noch so ein, zwei Kniffe mehr. Mhm. Aber jede Seite, da werden mich jetzt einige KI-Experten wahrscheinlich für
lynchen.
Aber jede Seite, die gut im Google-Ranking ist, die ist tendenziell auch gut in den KIs, weil die haben ja nicht das Gleiche natürlich, ne, aber die haben ja ähnliche Systeme, die sie nutzen. Zumindest Gemini.
Okay.
Und man kann da noch natürlich mehr machen und so, aber SEO ist schon eine gute Voraussetzung. Oder auch barrierefrei zu sein, weil dann können die Roboter dich ja oder die Maschinen dich ja besser finden, wenn sie die Inhalte auch wahrnehmen können.
Ja, ich habe neulich auch einen Vortrag gehalten, beziehungsweise haben so einen Webcast gemacht zum Thema KI und genau auch solche Themen. Und da ging es auch darum, der KI beziehungsweise einem Roboter oder einem Scanner die Möglichkeit zu geben, Inhalte richtig zu schreiben. Und da waren wir auch ziemlich schnell bei dem Thema, dass wir gesagt haben, du musst dich halt, und jetzt machen wir den Bogen wieder zum Markdown und der HTML, du musst halt inzwischen den Fokus legen auf Inhalte sind maschinenlesbar. Es musst halt, wenn du eine Überschrift hast, die musst du halt in einem H haben, dass du entsprechend weißt, es gibt eine H1, dann gliedert sich's nach unten, dass die Gliederung halt auch vernünftig gelesen und verstanden wird. Wenn du das machst, wie einige noch in Word, wie ich es manchmal sehe, dass Überschriften nichts anderes sind wie Standardtexte, die nur einfach eine größere Schriftart und in Fett geschrieben sind, dann machst du es halt eben dem Crawler schwer, die Inhalte sauber zu indizieren und sauber einzuordnen.
Das sieht man mittlerweile aber zum Glück äußerst selten. So bei Zwischenüberschriften schon, also bei den H2, H3 und so. Die H1 ist ja, weil doch sehr viele mit WordPress oder anderen CMS arbeiten. Da ist ja zumindest die H1 immer der Seitentitel, wenn man ihn nicht ausblendet und so. Und da ist man schon ganz, also das ist schon ganz gut grundstrukturiert, oft.
Okay, super. Ich habe übrigens, gerade noch mal, was mir eingefallen ist, wir waren ja eben kurz beim Office. Guck dir mal, wenn du mal wieder Lust auf lokale Office-Anwendungen hast und hast die Schnauze voll von dem, was online nicht funktioniert, guck dir mal SoftMaker an.
Ah, ich habe Libre für lokal.
Ja, und damit bist du klargekommen?
Ja.
Ich überhaupt nicht. Libre bin ich gescheitert, OpenOffice und alles bin ich gescheitert. Das weiß ich nicht. Look and Feel, das habe ich aufgemacht und habe mich nicht wohlgefühlt. Wir sind wieder beim Wohlfühlfaktor. Software muss man sich wohlfühlen können. Und SoftMaker habe ich installiert und dann macht das Flup und dann sagte ich, juhu, mit der habe ich Lust zu arbeiten. Funktioniert echt richtig cool. Gibt es kostenlos, kannst du auch upgraden in andere Versionen rein. Mhm. Und das ist so das, was ich im Moment einsetze als Alternative zu Word, Excel und PowerPoint.
Ich hatte SoftMaker schon mal da war ich, glaube ich, sogar noch bei meinen Eltern, habe ich noch gewohnt, weil mein Vater auch da viel Zeugs rangebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas hat mich da gestört dran. Ja. Hat es nicht eine Firma gekauft und es war mal Open Source oder so? Kann es sein?
Ja, das ist kein Open Source. Das, wie gesagt, das kannst du kaufen. Es gibt eine kostenlose Version, aber die machen halt auch ein bisschen Geld damit, was sie auch haben dürfen an der Stelle. Das ist auch alles in Ordnung. Aber musste ich gerade so ein bisschen grinsen. Wir hatten ja auch eben über Nextcloud gesprochen. Und hätten wir den Podcast vielleicht vor 2 Jahren gemacht, hätte ich gesagt, lass die Finger von weg, Nextcloud, weil es absolut instabil ist und weil es nicht richtig
funktioniert. Ja, hast du sogar mal. Ich glaube, ja, in dem LinkedIn Live haben wir mal drüber gesprochen.
Ja, haben wir im LinkedIn Live mal drüber gesprochen. Da hat sich wirklich richtig was getan und richtig was bewegt und ist was besser geworden. Ja. Und ich kenne SoftMaker, da hat es bei mir gerasselt. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, noch die gleiche Firma, aber garantiert nicht mehr das Produkt. Ich kenne SoftMaker noch für den TextMaker 4.0. Und die Alten werden sich erinnern, dieser TextMaker 4.0, der lief unter DOS 6.2, glaube ich, oder DOS 6. Da habe ich den TextMaker als Alternative zu Word 5 schon im Einsatz gehabt. Von daher habe ich so ein bisschen in mich reingrinsen müssen, wie ich den Hersteller, sprich SoftMaker, wiederentdeckt habe und denke, klar, hast du in den 90er Jahren schon mal mitgearbeitet. Von daher, da hat sich auch einiges getan.
Ja, finde ich cool, dass du es jetzt auch wieder entdeckt hast.
Ja. Ja, ich meine, du musst schon so dein Setup finden, womit du arbeitest. Wir haben ja eben gesagt, du musst zusehen, dass du irgendein Setup hast, was dich anspricht. Du hast parallel, soll das relativ, ich sag mal, günstig sein beim hohen funktionalen Umfang. Jeder versucht irgendwo, also das merke ich ja auch in der Beratung, jeder versucht so ein Stückchen wegzukommen von USA, aus welchen Gründen auch immer, warum auch immer, die einen müssen, die anderen wollen, die nächsten dürfen erst gar nicht. Und da hast du natürlich schon, du hast eine breite Auswahl an Softwareprodukten und Kram und du musst schon so dein Happy Place finden. Das finde ich gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt und man ist auch dazu verleitet, irgendwie dann 100 Tools zu haben.
Ja.
Und da mache ich immer so ein bisschen zum Jahresende auch gern, gehe ich so meine Abos durch und schaue mal, brauche ich das wirklich? Hm. Macht es nicht Sinn, hier lieber das zu nehmen und da ein bisschen aufzuräumen und dann auch wieder zu kündigen, weil sonst ist der Überblick ja relativ schnell auch weg.
Ja. Also ich versuche das auch. Mache ich nicht zum Jahresende, mache ich eher so permanent, so unterm Jahr, immer mal. Aber ich versuche halt auch, die Abos unter Kontrolle zu halten, ganz klar, und die Systeme so zu haben. Nichts gegen Abos, also ich bin, weiß Gott, kein Gegner von Abos und ich bin auch kein Verfechter von Open Source, sondern es darf gerne ein Anbieter sein Geld dafür kriegen. Ich will's, erwarte es nicht kostenlos und oder Open Source. Aber es muss halt einfach für mich in der Firma einen wirtschaftlichen Effekt haben.
Ja.
Ich bin raus aus dem Stadium, dass ich sage, ich will irgendeine Software für irgendwas zum Spielen haben, Hauptsache ist umsonst oder Hauptsache sonst irgendwas, sondern ich will halt im Business keine Kompromisse in der Funktionalität und im Preis haben. Und wenn das Ding Geld kostet und ich dafür aber Zeit wieder spare, ja, oder mir das mein Business was bringt, dann darf das Ding auch Geld kosten. Das ist bei mir inzwischen ein ganz klares Mindset, ja.
Bin ich total auch, Stichwort WordPress-Plugins ist das ja ganz häufig, dass es eine kostenlose und eine Premium-Variante gibt. Ja. Und da habe ich auch bei ganz vielen, die ich regelmäßig nutze und die mir ja auch Arbeit abnehmen oder sogar beim Geldverdienen helfen, wie so Updates, Backups und solche Geschichten. Selbstverständlich kaufe ich die Pro-Version und da sollen die Entwickler ja auch was auch bezahlt werden, wenn sie mir ein gutes Produkt liefern. Warum auch nicht?
Und das war aber bei mir so ein Lernprozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin jetzt Lernprozess seit einigen Jahren abgeschlossen, aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich in 18 gegründet, da hast du schon irgendwie versucht, jeden Cent zweimal zu drehen und zu überlegen, geht's nicht so und komm, das kann die Pro-Version jetzt nicht, ich suche mir einen Workaround, dass ich es trotzdem irgendwie machbar mache. Und das war bei mir wirklich so ein Prozess über die Jahre, wo ich gesagt habe, ich brauche Systeme, wo ich mich darauf verlassen kann. Die arbeiten, ich verdiene damit mein Geld. Also darf das System auch Geld kosten und es darf mir dann den Benefit auch bringen.
Ist ja auch nochmal was anderes, ob man jetzt sagt, ich bin gerade in der Gründung, ich habe wirklich gar kein Geld, oder ob man böse gesagt geizig ist.
Ja. Ja, wobei auch in der Gründung, Johannes, ich meine, wir haben es ja beide durch und ich habe wahrscheinlich noch mehr gelitten, gerade beim Webseitenthema und beim anderen Thema. Du gründest halt ein Unternehmen, um Geld zu verdienen und du gründest nicht ein Unternehmen, um dich mit deiner internen Technik und mit deiner internen IT auseinanderzusetzen, sondern du musst halt auch in der Gründungsphase schon dir überlegen, was will ich, was kann ich und wo ist meine Arbeitszeit besser aufgehoben. Und da habe ich zum Beispiel, wir können da Tage drüber philosophieren, was ich an Lehrgeld bezahlt habe, da finde ich, ist Skalierbarkeit auch so eine ganz wichtige Sache. Am Anfang denke ich, ach, es geht das kleine Tool, es geht das. Und dann wird es immer mehr und dann hängst du plötzlich in so einem Tunnel und in so einem Käfig fest, wo du nicht mehr rauskommst, weil du nicht mehr richtig sauber skalieren kannst.
Ja.
Also hier als Beispiel, ich würde, wenn heute einer ein Startup macht oder heute anfängt, wer heute sich einen Gewerbegeschein holt, dem würde ich sagen, hol dir doch mal mindestens irgendeine Nextcloud, dass du was hast, was du hochskalieren kannst. Fang nicht an mit einem externen Laufwerk an deinem Rechner oder nur lokal auf deinem Computer. Mach dir von Tag 1 Gedanken über irgendwelche Backups und irgendwelche Softwaresysteme, die du einsetzen willst, die dann auch Geld kosten dürfen. Aber fang dich nicht in den Kleinteiligkeiten an, wo du nachher ganz, ganz viel Zeit und Geld investieren musst, um aus dieser Sache wieder rauszukommen, weil du machst dir deine Firma oder dein Unternehmen ja schon auf, weil du wachsen willst und willst Money mit dem Ding machen. Das soll ja kein Hobby sein.
Ja, da habe ich ein ganz aktuelles Beispiel, oder nicht mehr ganz, aber von Ende letzten Jahres Beispiel, Rechnungen. Ich habe die am Anfang immer mit Excel geschrieben. Und dann irgendwann mit der E-Rechnung, glaube ich, war dann der Umstieg zur Lexware.
Ja.
Und denke mir, Alter, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Das ist halt so viel geiler. Ich kann es viel schicker machen, funktioniert viel besser. Ich kann mein Konto synchronisieren, weiß, wann ging welche Zahlung rein und raus. Das ist ein No-Brainer, aber da war ich ja auch einfach falsch gewickelt am Anfang.
Ja, auch das würde ich jedem ab dem ersten Tag empfehlen. Miete Software as a Service, hol dir ein Rechnungsprogramm. Und ich gucke gerade online drauf, Lexware hat gerade wieder Aktionen, das kriegst du irgendwie für 6,50 im Monat. Wenn es mehr wird, hast du nachher einen 12er oben drauf. Also die 12 Euro darf das Unternehmen schon bringen. Alternativ ist, glaube ich, Zephdesk und die sind auch so um den Ding rum. Für einen Zehner im Monat hast du die Buchhaltung drinne und jetzt kommt kurz der Datenschützer und der sich so ein bisschen um die Compliance-Sachen kümmert. Du brauchst halt einfach ab dem ersten Tag schreit halt auch die GOBD. Du musst ordnungsgemäße Buchführung nachweisen, du musst die Rechnung unveränderlich abspeichern, du hast stellenweise schon die E-Rechnungspflicht, dass du zumindest empfangen musst an dieser Stelle, ab einem gewissen Gramm. Mach's einfach.
Ab nächstem Jahr, glaube ich, musst du es auch verschicken, oder?
Senden können, ja. Und es wirkt halt auch für jedes Unternehmen wesentlich professioneller, wenn du eine vernünftige Rechnung kriegst, die wirklich auch aussieht, als kommen sie aus dem Rechnungsprogramm, hast eine Rechnungsnummer drauf, hast die Firmendaten, den ganzen Kram. Das sieht doch wesentlich professioneller aus, als wenn du am Ende vom Tag, noch Words als E-Mail-Anhang verschickst mit der Rechnung drin.
Nee, ich habe dann schon PDF draus gemacht.
Immerhin schon etwas, ja. Aber du weißt genau, was ich meine.
Und ich habe Excel genommen, so nicht Word. Also, Obacht.
Ja, und dann kannst du ja unten für jeden Monat von deinem Kunden so einen Reiter machen und dann schickst du ihm einfach immer die aktualisierte Excel-Tabelle und dann hat er für jeden Reiter seine aktuelle Monatsübersicht.
Ja.
Perfekt.
Ja. Und der Excel hat auch immer die Mehrwertsteuer natürlich berechnet. Also es war schon professionell.
Sehr gut. Ja.
Perfekt. Ich habe noch ein Lowlight E-Mail-Adresse. Ich habe es jetzt gerade wieder gehabt ich will jetzt nicht zu viele Details verraten, aber mit einer Person, die schon länger freiberuflich ist und die mir mit einer E-Mail-Adresse von einem Freemailer geschrieben hat und auch mit dem Kunden. Oder den Kunden, schreibt die Person über sowas ähnliches wie web.de. Mhm. Und das finde ich, kann ich überhaupt nicht verstehen.
Nein. Auch das, also ich meine, fang mal an, du gründest ja ein Unternehmen und überlegst dir irgendeinen Namen. Ja, und du brauchst, dann wirst du mir wahrscheinlich gerade gleich recht geben, wirst sagen, es ist nicht mehr so, vielleicht bin ich wieder oldschool, aber ich bin immer der Meinung, wenn du deinem Unternehmen einen Namen gibst, solltest du gucken, dass die Domain noch frei ist, sonst musst du erst gar nicht damit anfangen und dann reservierst du dir natürlich die Domain und wenn du die Domain hast, ist die logische Konsequenz, dir auf die ganze Nummer auch ein E-Mail-Postfach zu geben. also wer heute im Business-Umfeld noch mit GMX, Gmail, Freenet, AOL etc. pp. Unterwegs, das sieht halt einfach, ich grinse immer, wenn ich die Buschen durch die Stadt fahren sehe, wo die E-Mail-Adresse unten noch eine Gmail oder irgendwas ja. ist, wo ich mir einfach denke, ach Leute, bitte, ja, die, an den 3 Euro im Monat scheitert es jetzt oder was. Also auch das gehört für einen Gründer zum guten Ton. Eine vernünftige Domain mit einer vernünftigen E-Mail-Adresse.
gaertnereimüller@web.de.
Ja, genau. Zum Beispiel. kanalreinigung@gmail.com. Ja. Ja, es ist halt. Nee, das macht man nicht. Das, also ganz im Ernst, kann ich jedem nur empfehlen, macht das einfach nicht. Und das sind auch so Dinge, Johannes, die wirklich wehtun oder wirklich ärgerlich sind, wenn du irgendwann mal umziehen musst, weil dein Unternehmen skaliert und du einen 2. Mitarbeiter hast oder du vielleicht noch eine Info oder irgendwas haben willst. Und dann hängst du da, dann hängst du am Ende noch in deinem E-Mail-Postfach drinne, hast noch irgendeinen kostenlosen Tarif, lass mal die DSGVO ganz außen vor, das crasht total. Dann hast du, wenn alles schlecht läuft, noch nur Pop und kein IMAP und dann hast du halt Tabula Rasa, bis du die Daten da hast, wo du es eigentlich hinhaben willst, ja. wenn es überhaupt richtig funktioniert. Voll. Und das sind halt so Dinge, wo ich eben gesagt habe, macht es gleich richtig, wenn ihr gründet. Ja.
Ja, sind wir uns einig. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet, das macht aber nichts. Das war ja eh so ein bisschen eine Jahresfinalfolge ja. heute. Ich würde trotzdem Richtung Schluss gucken, weil 35 Minuten schon vergangen sind.
Okay.
Und du kennst ja die Abschlussfrage schon oder bist jetzt vielleicht überrascht, dass es eine gibt. Stell dir vor, du kannst 24 Stunden bei google.de unter dem Suchschlitz einen Satz platzieren. Der darf aber keine Eigenwerbung sein. Was würdest du da hinschreiben?
Okay. Schalte das Hirn ein und vertraue nicht auf soziale Medien.
Das ist ein sehr schöner Satz. Ich danke dir für die Zeit, für die spontane Folge heute. Es war sehr amüsant, fand ich.
Ja, sehr kurzweilig. Vielen Dank.
Ja. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank. Grüße aus Wetzlar. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.